HR Info. Das Interview.
Mit Franka Welz. Am 1. September sind Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg und schon heute ist klar, die AfD dürfte in beiden Ländern hohe Ergebnisse einfahren. Das stellt speziell die CDU vor die Frage, wie umgehen mit der Rechtsaußenpartei. Die Parteilinie besagt, keine Zusammenarbeit mit der AfD, aber es gibt immer wieder CDU-Politiker, die genau das ins Spiel bringen. Etwa Martin Patzelt, 72 Jahre und seit 2013 für den Wahlkreis Frankfurt-Oder oder Spree im Deutschen Bundestag. Sein Direktmandat hat er gegen AfD-Chef Alexander Gauland gewonnen. Martin Patzelt war bis 2010 Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt an der Oder. Er kommt aus der Sozialarbeit, engagiert sich für Flüchtlinge und sagt trotzdem, im Zweifel müsse man mit allen gewählten Parteien koalitionsfähig sein. Also auch mit der AfD. Aber was will er damit erreichen? Reine Provokation oder spricht hier womöglich ein Visionär der CDU, der versteht, wie man mit Rechten umgehen muss? Das wollen wir heute besprechen in HR Info, das Interview. Herr Patzelt, ich habe Ihnen was mitgebracht. Das reiche ich Ihnen jetzt mal hier rüber. Und zwar ist das unsere Interviewbox bei HR Info, das Interview. Die bekommt jeder Gast, der uns Rede und Antwort steht. Und machen Sie die doch bitte einfach mal auf und sehen, was ich Ihnen da als Oberstes reingelegt habe.
Ach.
Vielleicht beschreiben Sie das einfach mal am besten.
Mir sehr wohl bekannt, seit frühester Kindheit, der Struwwelpeter. Sehr umstritten in der Pädagogik.
Und warum, glauben Sie, habe ich Ihnen dieses Bild da reingelegt?
Nun ja, wenn ich mal ganz direkt die erste Assoziation wähle, dann würde ich sagen, wir sollen uns doch ordentlich verhalten, weil wir sonst vom Leben bestraft werden.
Das wäre jetzt eine grundlegende Bemerkung. Aber Sie haben ja auch selbst in Ihrem Leben vor der Politik durchaus mit, salopp formuliert, unartigen jungen Menschen zu tun gehabt.
Ja, da liegt auch wirklich ein weiter Erfahrungsschatz für mich, der abrufbar ist und von dem ich auch Erfolge in der Erziehungsarbeit beobachten konnte. Deswegen bin ich auch relativ renitent in meinen Überzeugungen.
Sie haben das jetzt gerade sehr weich formuliert, Erfahrung in der Erziehung und Sozialpädagogik. Das ist ja eine umfangreiche Erfahrung. Sie sind ja mit 24 Jahren schon Leiter eines katholischen Kinder- und Jugendheimes geworden in Kalbe an der Saale, noch zu Zeiten der DDR. Knapp 20 Jahre in dieser Position geblieben. War das denn ein Traumberuf?
Nein, mein Traumberuf war eigentlich, nachdem ich das Theologiestudium verworfen habe, weil ich meine Frau kennenlernte, Mediziner zu werden. Und ich hatte auch einen Studienplatz für Medizin schon bekommen, sollte aber dafür den Wehrdienst regulär ableisten in der damaligen DDR. Das war mir damals mit meinem Selbstbild nicht vereinbar.
Aufgrund Ihrer christlichen Überzeugung oder warum?
Sehr viel einfacher. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich einer Situation ausgesetzt werden soll, in dem ich einen anderen Mensch töten muss. Und davor wollte ich mich schützen. Ich denke, wenn es um mein Leben oder das Leben eines anderen geht, dann schieße ich auch. Dann wäre ich in Notwehr oder um mein Leben zu schützen, Gewalt anwenden gegen ein anderes Leben. In die Situation wollte ich mich nicht bringen, also ziemlich egoistisch. Das hat mir aber den Studienplatz gekostet, weil man sagte, wer den Staat nicht verteidigen will mit der Waffe, der braucht auch hier nicht studieren.
Und wie führte der Weg dann in die Sozialpädagogik?
Ich habe nach Alternativen gesucht und es gab die kirchliche Ausbildung zum Sozialarbeiter im kirchlichen Dienst ohne jegliche staatliche Anerkennung, ein bestimmtes Risiko, aber ich war immer relativ risikofreudig. Und ich habe es ja dann gemacht und ich bin ganz froh und glücklich dabei geworden. Ich würde heute immer noch sagen, das war die schwerste und die schönste Zeit meines beruflichen Lebens.
Warum?
Nun, es ist relativ schwer, mit einem stark abweichenden Verhalten von Menschen konfrontiert zu werden, das auszuhalten und an eine Veränderung zu glauben.
Was haben Sie denn da konkret gelernt oder was hat Sie vielleicht besonders geprägt in dieser Zeit?
Dass eine Gewaltanwendung körperlicher oder psychischer Art die schlechteste Möglichkeit ist, das erwünschte Verhalten herbeizuführen. Und im Gegensatz dazu, dass Geduld, Beharrlichkeit und Dialog die besten Möglichkeiten sind, auch bei einem anderen Menschen eine Verhaltensänderung zu provozieren.
Sie sind dann ja ab 1990 dann so richtig nach der Wende auch politisch aktiv geworden. Und gehören damit ja eher zu den später Berufenen, was die Politik angeht. Warum denn dann überhaupt dieser Schritt in die Vollzeitpolitik? Was hat Sie dazu bewogen?
Na, zunächst mal war ja die Wende und die Vorwehen der Wende, die Bürgerbewegung, aus der ich dann auch komme, vom demokratischen Aufbruch, eine Glückszeit für alle die, die jahrzehntelang gewartet haben, in ihrem Leben politisch aktiv werden zu können. Das war mir in der DDR aus meiner inneren Verfassung her einfach nicht möglich. Wir sind nicht zu den Wahlen gegangen, wir hatten kein Kind in einer staatlichen Organisation. Und ich habe schon unter den Verhältnissen gelitten und nahm das aber hin als meine Lebenssituation oder die meiner Familie, die uns aufgegeben ist. Und auf einmal Möglichkeiten der Veränderung und auch der politischen Aktivität zu sehen, das war ein Glück. Und wenn ich heute zurückdenke, war das eine Zeit, von der ich wie im Rausch lebte.
Ja, das sieht man Ihnen auch an. Sie strahlen über das ganze Gesicht, weil Gedanken an diese Zeit.
Weil wir diese Veränderungsmöglichkeiten ja nicht mehr geglaubt haben. Ja. Ich war in vielerlei Hinsicht in der DDR privilegiert durch meine berufliche Möglichkeit, abseits von einem staatlich reglementierten und ideologischen System in Freiheit arbeiten zu können. Das war schon ein ganz großes Glück. Der Caritasverband hat mir eine Freiheit gegeben in meiner Arbeit, dass ich auch experimentell in der pädagogischen Arbeit immer an humanistisch-westlichen Erkenntnissen in der Wissenschaft auch arbeiten konnte. Eine solche Möglichkeit hatten wenige, schon gar nicht im sozialpädagogischen Bereich.
Aber nochmal, um auf meine Frage zurückzukommen. Also Sie sind dann im Grunde in die Politik gegangen, in dem Moment, als Sie gesehen haben, ich möchte gerne gestalten und jetzt kann ich das auch.
Nun, ich war 20 Jahre im Kinderheim tätig und war sozusagen auch innerlich bereit, etwas anderes zu tun. Aber ich habe mich nirgendwo in meinem Leben, auch das empfinde ich als Luxus, hingedrängelt. Sondern ich bin gerufen worden. Damals waren die möglichen Arbeitskräfte in den neu gebildeten Landesministerien knapp. Und schon gerade im sozialpädagogischen Raum waren ja alles doch ideologisch bestimmt, in ihrem Verhalten bestimmte und in ihrem Denken bestimmte Mitarbeiter da. Und man suchte für die Leitung von Bereichen Leute, die unbelastet waren. Und da war ich Auswahl Nummer eins.
Und heute sind Sie zuerst Politiker oder immer noch zuerst Sozialpädagoge?
Die Frage habe ich mir noch gar nicht gestellt, aber ich denke mal, den Sozialpädagogen kann ich, selbst wenn ich es wollte, nicht außen vor lassen. Insofern würde ich sagen, ich bin Politiker. Ich mühe mich, und es gelingt mir auch relativ gut, die Eigengesetzlichkeit von Politik zu erkennen und auch zu beachten. Aber alles, was ich denke und tue, wird von dem sozialpädagogischen Impetus bestimmt. Und ich muss aufpassen, dass ich damit mein Gegenüber auch nicht in eine Rolle des zu Erziehenden degradiere. Das ist wirklich eine Falle, aber da gebe ich mir Mühe, dass ich ihn doch als Partner sehe, der sich selbst bestimmt und auch in seinem Denken selbst bestimmt. Und das gilt für alle Partner, egal von welcher Couleur.
Dann kommen wir jetzt mal zur AfD. Ja. Wenn Sie sagen, die AfD ist nicht, um bei unserem Eingangsbild zu bleiben, der Struffelpeter oder der schwer Erziehbare im politischen Diskurs, was ist sie denn dann?
Naja, sie ist schon, wenn man dieses Bild verwendet, ist sie schon schwer erziehbar, weil die 12 Millionen Wähler, die die AfD gewählt haben, ja eine sehr heterogene Gesellschaft sind. Aber was sie vielleicht auch alle eint, das ist ein hohes Maß an Emotionalität und ein hohes Maß an Ängsten und Ideologien. Und all das ist ja für Politik überhaupt für menschliches Verhalten sehr abträglich. Angst ist immer ein schlechter Berater. Und gerade wenn ich merke, dass ich Angst habe oder andere Menschen Angst haben, versuche ich erstmal die Ängste zu rationalisieren, damit das Denken etwas Luft kriegt. Und die Ideologien aufzubrechen, indem ich ihre Beschränkung im Vergleich mit der Realität auch aufzeige. So habe ich das im Wahlkampf auch immer gemacht. Ich habe gesagt, wollt ihr das denn wirklich? Und trägt das denn eigentlich über den Tag hinaus, was ihr denkt? Und wir sind dann immer eigentlich, wenn sich Menschen auf den Dialog eingelassen haben, an eine Stelle gekommen der Ratlosigkeit meines Gesprächspartners. Und diese Ratlosigkeit verlangt ja denn, dass ich Antworten suche. Ich selber oder mein Gegenüber, ich habe es dem dann überlassen meistens. Und bitte, eine Perspektive, die für dich annehmbar ist, zu bestimmen. Und das führte dann in eine Situation, die konstruktiv war, also die diese Ängste etwas gemildert hat und auch die ideologische Begrenzung aufgebrochen hat.
Sie hören HR Info, das Interview heute mit Martin Patzelt. Er ist Bundestagsabgeordneter der CDU aus Frankfurt an der Oder und ist im Grunde einer, der irgendwie auch ausgezogen ist, um die AfD zu zähmen. Herr Patzelt, was ich persönlich ja ganz besonders interessant finde, ist, dass Sie in vielem, was Sie tun, im Grunde ja offenbar ein Feindbild vieler AfD-Anhänger verkörpern. Also Sie haben 2014 nicht nur dazu aufgerufen, dass Bürgerinnen und Bürger Flüchtlinge bei sich zu Hause aufnehmen sollen, sondern sind dann auch selbst mit gutem Beispiel vorangegangen, haben zwei Männer aus Eritrea bei sich untergebracht. findet Ihre ja doch irgendwie ablaufende Annäherung an oder Auseinandersetzung mit der AfD trotzdem oder deswegen statt?
Ich denke deswegen. Als ich mal im Plenum eine Rede gehalten habe, in der ich der AfD auch vorgeworfen oder aufgezählt habe, welches Menschenbild sie eigentlich mit ihren Aussagen vertreten im öffentlichen Diskurs, zischte mich Frau Weidel dann an, als ich auf meinen Platz ging, jetzt haben Sie sich 12 Millionen Wähler zu Feinden gemacht. Und dann habe ich gesagt, Frau Weidel, ich habe keine Feinde. Also für mich sind das keine Feinde. Menschen sind mir eigentlich nie Feinde. Wenn mir etwas feindlich ist, dann sind das verengte, regressive und vor allen Dingen menschenfeindliche Einstellungen und Haltungen. Und die sind tatsächlich mir feindlich, weil sie menschenfeindlich sind. Und damit setze ich mich auseinander. Der Träger solcher Ansichten ist aber nicht mein Feind.
Nachdem die AfD 2017 in den Bundestag eingezogen ist, da haben Sie ja gesagt, und ich zitiere, entweder sie wandeln sich oder sie verschwinden. Beides ist nicht wirklich passiert, oder?
Bis heute ist es nicht passiert, dass sie sich wandeln wollen oder beziehungsweise, dass diese Auseinandersetzung innerhalb der AfD im Gange ist. Sehen wir, dass zum Beispiel Pockenhoff ausgetreten ist, dass es die Auseinandersetzung mit der Bewegung gibt innerhalb der AfD. Das ist deren Problem. Die müssen das irgendwie stemmen. Und sie müssen sehen, dass sie, und das wollen sie aus strategischen Gründen, manche aus Überzeugungsgründen, so wie ich einige Vertreter der AfD kenne, wie sie das schultern und wohin sie gehen wollen. Das weiß ich nicht. Aber eines Tages wird die Entscheidung für sie klar sein. Bewegen wir uns auf dem Boden des Grundgesetzes oder verlassen wir das? Dann haben sie im Bundestag nichts mehr zu suchen. Und wie weit sind das, worauf sie jetzt immer reklamieren, Äußerungen von einzelnen ihrer Mitglieder und auch führenden Mitglieder sind tatsächlich sehr, sehr grenzwertig. Sie verlassen vielleicht schon den Bundesgrundgesetz. Und darüber müssen wir dann auch von außen her diesen Diskurs führen und sagen, solange ihr solche Spitzenkräfte in eurer Partei habt, solange können wir mit euch eigentlich nicht politisch agieren.
Aber genau das regen Sie ja doch an.
Ich habe nur angeregt, dass man mit ihnen diesen Diskurs führt, dass man mit ihnen darüber spricht. Und wenn es aufgrund sehr, aus meiner Sicht auch unglücklicher Konstellationen nach den Wahlen jetzt in den Bundesländern, die anstehen, und aufgrund von Wahlergebnissen, die ein weiteres Regieren scheinbar unmöglich machen, so kommt, dann würde ich auf jeden Fall, ich würde jedenfalls mit Ihnen reden. Schon alleine, um der Öffentlichkeit und diesen Sympathisanten der AfD oder Wählern der AfD deutlich zu machen, warum ich es nicht mit Ihnen kann. Also ich finde, wir führen viel zu wenig den Dialog zu Inhalten, und zwar öffentlich. Mir hat das so toll gefallen, wie die Kanzlerin in Stralsund in der vergangenen Woche sagte, Sie sitzen hier und sagen Ihre Meinung. Genau das, so habe ich es immer gemacht, fühlte mich der Kanzlerin da sehr verbunden, weil ich denke, das ist eigentlich nur der Weg, Sie aufmerksam zu machen, dass das, was Sie sagen, auch vielleicht, was Sie fühlen, dass das einfach nicht trägt, dass das nicht stimmt. Und wie wollen wir es denn besser machen, als dass wir einen öffentlichen Diskurs führen? Wenn ich aber sage, ich rede mit denen nicht, ich habe ja auch die Auseinandersetzung mit den bekannten oder befreundeten Grünen im Bundestag immer wieder, mit denen kann man nicht reden. Und ich sage, das muss man erst mal probieren. Und wenn dann im Laufe eines so einen öffentlich geführten Diskurses nach den Wahlen deutlich wird, mit denen kann man nicht reden, dann soll das der Wähler merken. Dann sollen das die Wähler merken in einer Diskussionsrunde, dass man nicht wählen kann, so wie ich es im Wahlkampf erlebt habe, beispielsweise mit Herrn Gauland.
Aber öffentliche Diskurse kann man ja zum Beispiel auch an Orten außerhalb des Bundestages oder auch außerhalb von Wahlkampfveranstaltungen führen, zum Beispiel auch an Schulen. Also Sie gehen ja meines Wissens auch regelmäßig mit auch Kollegen von der Linken und den Grünen an Schulen in Brandenburg, werben dort für die Demokratie. Warum nehmen Sie da nicht einfach AfD-Kollegen mit?
Weil meine beiden Mitbegleiter, Frau Baerbock von den Grünen und Herr Nord, der früher das Direktmandat hatte von den Linken, weil die dagegen waren. Ich hätte es wahrscheinlich gewagt. Ich war froh in dem Moment, dass ich das nicht weiter denken musste und für mich entscheiden musste. Da sehen Sie auch, was das für eine Gratwanderung ist, ja? Weil ich ja immer in den Verdacht komme, dass ich die Sympathie mit der AfD hege. Und ich bin so weit von denen entfernt, innerlich in ihren wirklich wichtigen Positionen. Aber wenn zwei dann sagen, wir machen es nicht, Mehrzahl siegt, Einzahl fliegt. Ich brauchte das nicht weiter zu bedenken. Ich brauchte auch nicht drum zu kämpfen. Das habe ich auch nicht getan.
Auch das ist Demokratie, ne?
Ja. Aber vom Grunde her, wenn Sie mich heute so fragen, ich hätte das auch gern den Schülern angeboten, diesen Dialog. Wenn ein AfD-Mensch freiwillig mit mir vor junge Menschen tritt, was können wir den jungen Menschen denn Besseres anbieten als diesen Dialog?
Aber Herr Patzelt, mal ganz ehrlich, wenn Sie in Brandenburg im Wahlkampf unterwegs sind und AfD-Slogans sehen wie Vollende die Wende, wir sind das Volk, damals wie heute, oder dann auch Aufkleber, auf denen dann steht, es würden schon wieder Dissidenten bespitzelt. Sie sind in der DDR aufgewachsen, hatten da auch so ihre Schwierigkeiten, auch gerade aufgrund ihres christlichen Hintergrundes, haben die Wende durchlebt. Kommt Ihnen da nicht die Galle hoch?
Ja, ich schäume innerlich vor Wut.
Aber immer, das sieht man dann aber nicht an.
Immer, wenn ich das bei mir bemerkt habe, habe ich mich versucht, zur Ruhe zu bringen und zum Denken zu bringen. Und dann sage ich den Menschen, die das sagen, das ist nicht wahr. Das ist nicht euer Land. Das ist auch mein Land. Das ist Land von uns allen. Und deswegen habt ihr keinen Anspruch, keinen exklusiven Anspruch auf dieses Land. Was bildet ihr euch denn eigentlich ein? Und was heißt die Wende vollenden? Wo wart ihr denn in der Wendezeit? Ich war dabei. Und was wolltet ihr denn in der Wendezeit? Wolltet ihr wirklich die Freiheit auch des Denkens oder wolltet ihr den Konsum und die Reisefreiheit oder bestimmte persönliche Vorteile? Also ich würde genau an der Stelle den Dialog führen wollen und sagen, diese Parolen sind eigentlich eine Unverschämtheit bezogen auf die Gesamtheit der Menschen. Und das würde ich auch aussprechen. Aber ich würde mich auf die Parole beziehen.
Sie hören HR Info, das Interview heute mit Martin Patzelt. Er ist Bundestagsabgeordneter der CDU aus Frankfurt an der Oder. Herr Patzelt, es heißt ja eigentlich, aller guten Dinge sind drei. Heute sind es mal zwei. Ich würde Ihnen unsere Interviewbox jetzt noch ein zweites Mal geben und Sie bitten, mal rauszuholen, was ich Ihnen da jetzt reingelegt habe.
Das ist ja ein richtiger Überraschungs-.
Ja, sehen Sie mal. Den müssten Sie aufmachen, diesen weißen Umschlag, und wir dann mal sehen, was ich Ihnen da jetzt gegeben habe.
Ja, natürlich, das eine Rätsfigur in unseren Reihen.
Ja, wen haben Sie denn da jetzt in der Hand?
Ja, Herr Maaßen, Mitglied unserer Partei.
Und ehemaliger?
Und ehemaliger Chef des Bundesverfassungsschutzes. Ja, der ist ja so ein Kontrahent meiner Ansichten und Vorstellungen. Scheinbar oder tatsächlich, ich denke darüber auch immer noch nach.
Das wollte ich gerade fragen, scheinbar oder tatsächlich, das ist ja in diesem Zusammenhang eine nicht ganz unentscheidende Frage.
Ja, also ich würde mich nicht auf seine Standpunkte immer einlassen können.
Können Sie da mal konkret sagen, wo ist so ein Punkt, wo Sie sagen, also bei allem Respekt, Herr Maaßen, da hört's auf?
Ich habe manchmal den Eindruck, dass er Positionen der AfD, die ich nicht akzeptieren kann, hinnimmt.
Zum Beispiel?
Oder vielleicht akzeptiert, was den Ordnungsstaat angeht, was die bürgerlichen Freiheiten angeht, was die, fast hätte ich gesagt, Militarisierung, weil ich im Wahlprogramm der AfD in Brandenburg gelesen habe, Sturmgewehre und Schützenpanzerwagen fordern sie. Also was den starken Staat in Richtung von überzogener Gewalten in Anspruchnahme angeht, da sehe ich ihn schon. Und das heißt dann auch, was Informationsbeschaffung angeht, dass er die individuellen Freiheiten des Bürgers zu wenig akzeptieren möchte im Interesse eines staatlichen Sicherheitshandels. Da sehe ich Unterschiede von uns. Und dann das Zweite, die Art, wie er vorgeht, die halte ich für gefährlich, wenn nicht spalterisch. Weil er Kräfte, die in der Union, zum Beispiel in der Werteunion-Bewegung, das ist ja eine starke Bewegung.
Ist die wirklich so stark oder sind die einfach nur laut?
Ich habe gerade heute Morgen gelesen in der Presseschau, dass sie jetzt einen regen Zulauf erfährt. Und wenn ich so die Mentalitäten, das, was nicht öffentlich gesagt wurde, von Kolleginnen und Kollegen in meiner Fraktion erlebe, gibt es schon eine Neigung mehr in Richtung rigiden politischen Handelns und Fürsehenfunktionen. Und ich denke, wir müssen den Diskurs auch in der Partei genauso führen, wie ich ihn mit der AfD führen möchte. Und da ist mir Herr Maaßen eigentlich jemand, der dann auf seine Überzeugungen setzt und durchzieht und die Möglichkeiten sucht, die er dazu findet. Und zu wenig den Dialog auch sucht und pflegt mit denen, die anders denken als er in dieser großen Volkspartei.
Und wo holt man denn so jemanden überhaupt noch ab? Also der ja auch Dinge sagt, wie er sei vor 30 Jahren nicht in die CDU eingetreten, damit heute 1,8 Millionen Araber nach Deutschland kämen. Kann man jemanden, der sich so in seine eigene Wagenburg scheinbar zurückgezogen hat, überhaupt noch abholen, erreichen?
Na, ich würde ihn zumindest immer den Versuch unternehmen. Ich würde ihn einladen zu einem Gespräch, wenn er nicht auf mich oder meine Kreise zukommt. Und würde sagen, Herr Maaßen, hatten Sie damals das Grundgesetz eigentlich richtig gelesen? Hatten Sie es richtig verstanden? Sie konnten sich nicht vorstellen, dass eine historische Situation entsteht, die uns in die Bedrängnis bringt. Und die bringt uns ja wirklich in die Bedrängnis. Da bin ich ja nahe bei der AfD. Also ich finde immer, die AfD, die legt den Finger in die Wunden, die wir haben. Nur die Therapie, die sie darüber empfehlen, die ist lebensgefährlich, weil sie unsere Identität bedroht. Und bei Herrn Maaßen würde ich auch so sagen, vielleicht ist er auch ein bisschen stehen geblieben. Vielleicht hat er auch nicht konsequent die Werte, die wir vertreten, damals, als er in die CDU eingetreten ist, bedacht. Und dann würde ich Herrn Maaßen sagen, Herr Maaßen, wir reagieren auf historische Entwicklungen, denen wir begegnen müssen. Das Leben ist so, das habe ich den AfD-Leuten auch immer gesagt, wir können nicht rückwärts leben. Und ob es mir gefällt oder nicht, vielleicht würde ich ja auch in meiner kuscheligen Großfamilie von früher wieder leben. Nee, ich nicht eigentlich.
12 Geschwister. Obwohl es
eine schöne Kindheit war.
Ja? Ja. Ich habe mir das eher anstrengend vorgestellt, muss ich gestehen, mit 12 Geschwistern.
Das ist doch auch schön. Das haben wir für eine Geborgenheit. Wir haben gerade die Diamantenhochzeit einer älteren Schwester gefeiert gestern. Und das war so schön, wieder diese Gemeinschaft unter den Geschwistern zu erleben, die ja nur alt und gebrechlich sind zum Teil. Die anderen sind noch jung und schwippe. Aber dieser Zusammenhalt auch als Wertegemeinschaft und in der Erfahrung von Eltern, die uns liebten. Und das Leben ist weitergegangen. Meine Mutter hat mal gesagt, ich habe jedes Kind empfangen und ausgetragen, weil ich katholisch bin und weil der Papst das so gewollt hat. Und dann hat sie gesagt, und ich bin so glücklich, dass sich da etwas verändert hat, dass meine Töchter nicht mehr jedes Kind empfangen müssen, wenn sie keins empfangen wollen. Das fand ich ganz stark an meiner Mutter. Und jetzt würde ich auch so sagen, das ist vielleicht ein
ja, Parteien
ganz
sind ja,
Beispiel.
Naja, Moment, also Parteien kann man ja auch schon auch vergleichen mit Familien, haben so auch ihre verschiedenen
natürlich.
Dynamiken.
Und schön, dass Sie das auch so
sind
sehen.
Sind natürlich ja. auch Wertegemeinschaften, aber wenn wir das Beispiel Ihrer Mutter aufgreifen, kann man ja auch sehen, dass Werte sich auch verändern können über die Zeit. Und dann ist vielleicht die Frage, ob es die CDU nach der Maaßen sich offenbar zurücksehend überhaupt noch gibt, wenn es sie überhaupt jemals gegeben hat.
Ja, und stimmt denn seine Perspektive heute mit den Maßstäben, die wir als christliche Partei an uns anlegen, und zwar öffentlich mit diesem Vorsatz, der immer ein bisschen gefährlich ist und fragwürdig, weil das müssen wir dann auch einlösen.
Warum behalten Sie eigentlich das Bild von Herrn Maaßen jetzt in der Hand, während Sie vorhin den Struffelpeter schnell wieder in die Box zurückgelegt haben?
Weil ich mit Herrn Maaßen noch nicht ganz fertig bin.
Dann
den Struppelpeter habe ich oft bedacht, Herr Maaßen ist mir noch schillernd.
Dann vielleicht noch ganz kurz den Blick nach vorne. Was muss denn Ihre Partei, die CDU, Ihrer Ansicht nach tun, um A, diese vielleicht auch inneren Gräben, die sich da ja Ihrer Ansicht nach zumindest aufzutun scheinen, zu überwinden und aber auch als bundespolitisch relevante Kraft im Spiel zu bleiben?
Ich glaube, sie muss den innerparteilichen Dialog intensivieren, gerade da, wo die Konfrontationen groß sind. Und muss es dann auch vielleicht sogar bis in die Krise hinein diskutieren, wo die Entscheidung ist, ist das noch meine Partei oder ist es nicht? Und wenn Herr Maaßen sagt, es ist nicht mehr die CDU, in die ich mal eingetreten bin, weiß ich nicht, ob er das Recht hat, diese Partei jetzt zu verändern. Es ist eben die Partei, die mehrheitlich sich gewandelt hat. Und den Wandel lasse ich mir nicht vorwerfen, sondern der war einfach da. Ob gut oder schlecht, sollen dann andere bestimmen. Das Entscheidende ist, ob die Mitglieder in Mehrheit diesen Wandel für richtig halten. Das ist eine sich selbstbestimmte Kraft, wie ich für mich in Anspruch nehme, dass ich auch meine Wandlung in meinem Leben, und ich hoffe, dass ich immer noch lernfähig bin, dass ich die verantworte. Und die Leiden, die wir haben, das sind ja wirklich Probleme, also nehmen wir die Migrationsfrage oder die ökologischen Probleme. Das sind ja Riesenprobleme. Die kann man nicht wegreden, die will ich auch nicht kleinreden. Im Gegenteil, ich würde sie noch größer reden, damit wir pragmatisch und vernünftig diese Probleme in den Blick nehmen und nicht immer Heftpflaster draufkleben.
Martin Patzelt, der CDU-Bundestagsabgeordnete aus Frankfurt an der Oder, hier in HR Info, das Interview. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Und weitere Informationen zur Sendung sowie den Podcast zum Nachhören finden Sie auch im Internet unter hrinforadio.de. Mein Name ist Franka Welz. Vielen Dank für Ihr Interesse.